ADHS ja krass, dein Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ich bin Sabine und wurde mit 40 diagnostiziert. Und dieser Podcast ist für alle, die wie ich erst im Erwachsenenalter ihre ADHS-Diagnose erhalten haben, Erwachsene, die vermuten, ADHS zu haben oder die dieses bunte Spektrum besser verstehen möchten.
Hallo zur neuen und leider etwas verspäteten Folge hier bei ADHS ja krass. Die mir auf Instagram folgen, haben es mitbekommen, ich war sehr erkältet und habe wochenlang gehustet wie ein alter Gaul. Und ich konnte kaum drei Sätze sprechen, ohne einen Hustenanfall zu bekommen, und da macht ein Podcast aufnehmen echt überhaupt keinen Spaß. Ich huste immer noch, aber es wird weniger und drum mache ich mich jetzt dran. Danke an alle, die mir so süße Nachrichten geschrieben haben, was denn los sei und ob bald eine neue Folge kommt und ob ich einen Motivationskick brauche. Oder ob es mir gut geht. Also ganz, ganz süß von euch. Vielen, vielen Dank. Ich werde mir das im Hinterkopf behalten und in Zukunft, falls eine längere Verzögerung kommt, einfach eine kurze Sprachmemo quasi für euch aufnehmen und die online stellen auf dem Podcast. Aber nun, hier ist die neue Folge. In der letzten Folge habe ich ja das Fass aufgemacht. Stress, Spannung, blöde Gefühle beim Nichtstun, und heute soll es darum gehen, die Bereiche und Faktoren zu beleuchten, an denen Stressbewältigung oder wie man neudeutsch so schön sagt, Stressmanagement ansetzt. Und auch warum Kompetenzen in Selbstführung gerade für uns ADHSlerinnen ein echter Gamechanger sein kann. Weil für uns laufen die Dinge einfach oft ein bisschen anders und gleich vorneweg, manchmal halt einfach auch gar nicht. Das gibt's, das kommt vor, und mittlerweile kann ich wirklich sagen, dass ich das Annehmen dieser Tatsache empfinde ich als ein Skill. Dass man weiß, wann es dran ist, aufzugeben und einfach loszulassen, das Ganze laufen zu lassen und die Ansprüche an sich aufzugeben. Das ist bei mir immer noch erstmal so ein ruckeliger Akt, der sich wie so ein Tauziehen meiner Anteile anfühlt. Die wehren sich sehr dagegen, loszulassen und brauchen ganz explizite Erlaubnis dafür. Das dauert einfach ein bisschen, bis die einsehen, dass sie heute nicht dran sind. Ist diese Schwelle dann aber überschritten, dann wird's plötzlich ruhiger. Und Stressmanagement ist weit mehr als eine Tages- oder eine Meditationsroutine, bildschirmfreie Zeit oder am Abend wahrzunehmen. Da geht es sehr viel für uns, meiner Meinung nach, um kreative Selbstführung. Und Selbstführung bitte nicht gleichsetzen mit Selbstoptimierung. Weil wir sind alle super, so wie wir sind. Und da muss nichts optimiert werden. Wir haben es einfach oft sehr schwer, unsere Großartigkeit auf die Straße zu bekommen. Und es passiert immer wieder, dass wir über unsere eigenen Füße fallen, und das stresst, das kreiert Leiden. Und wenn man weiß, wo die Hebel sind, und das finde ich ja mit das Tollste an der Diagnose, dass man einfach mal schauen kann, wo sind denn die Hebel, wo kann ich was verändern, damit es mir besser geht, dann bekommt man einfach die eigene Selbstwirksamkeit zurück und kann nach Lösungen suchen, wenn man welche braucht, wenn man mit dem, was ist, fein ist, dann ist ja eh alles gut. Stress und Anspannungen ziehen sich durch alle Lebensbereiche. Und dem aus dem Weg zu gehen, ist quasi unmöglich. Aber man kann schon einiges für sich tun oder auch so sein Umfeld so ein bisschen anders gestalten, damit es ruhiger wird. Und durch die Weiterbildung, die ich gerade mache in Burnout-Prävention und Krisenintervention, habe ich da irgendwie gerade so ein Aha-Erlebnis nach dem anderen. Und da geht es jetzt, also in der Weiterbildung geht es vor allem um den Arbeitsplatzkontext. Man kann die Ebenen und die Dynamiken schon auch auf den Alltag umlegen. Das Ding ist immer, ich stecke relativ tief drin in der Materie und dann fällt es mir oft schwer, knackig in der Information zu bleiben, die ich weitergebe. Also ich hoffe jetzt einfach mal das Beste, dass ihr versteht, was ich meine und dass ihr das ein oder andere mitnehmen könnt. Und zum Einstieg gibt es jetzt erstmal ein bisschen Hintergrundinfo für die Birne, weil sobald wir was verstehen und es Sinn macht, dann erleichtert es die Umsetzung einfach sehr. Es ersetzt sie halt aber nicht. Nur weil wir was verstehen, ändert das erstmal leider gar nichts. Und ohne Umsetzen und Üben geht's einfach nicht. Aber das Umsetzen bzw. die Neugier, was auszuprobieren, ist einfach viel größer, wenn man weiß, wie und warum. Und natürlich gibt es wie immer neben der Theorie und dem Informationsteil auch gelebte Erfahrungen aus meinem Leben. Und das macht es vielleicht noch ein bisschen plastischer. Und das ist ja auch genau das, was ihr mir immer wieder schreibt, dass euch das so viel bringt. Ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und schon gar nicht auf Allgemeingültigkeit. Nimm dir, was dich anspricht und hau weg, was nicht mit dir in Resonanz geht. Und jetzt geht's aber los. Sehen wir uns als erstes mal die drei Ebenen an, an denen Stressmanagement ansetzt. Und zwar egal, ob ADHS-Gehirn oder nicht. Egal, ob Arbeitsplatz oder was auch immer. Und die drei Ebenen sind zum einen mal die Stressoren, die individuellen Stressverstärker und die Stressreaktion an sich. Also Stressoren ist alles, was Stress bei dir auslöst. Darauf gehe ich im Detail gleich noch ein. Die persönlichen Stressverstärker, das sind Gedankenmuster, Überzeugungen, die oft erwähnten Glaubenssätze wie Perfektionismus, RSD, Prägungen, Überzeugungen und Gedankenmuster, die direkten Einfluss auf die Entstehung und die Wahrnehmung von Stressoren und von Situationen haben. Und die, wie der Name schon sagt, diese verstärken oder auch ganz individuell Stressoren erst zu Stressoren machen. Und vielleicht kennst du das auch, dass dich etwas tierisch stresst und eine andere Person, die dir vielleicht auch sehr nahe steht, überhaupt nicht verstehen kann, wie dich das so aufregen kann oder warum dich das so stresst und so hochschießt. Oder vielleicht auch umgekehrt. Und die dritte Ebene, die Stressreaktion, das ist quasi die Antwort deines Körpers und deiner Psyche auf die zwei Ebenen davor, also auf die Stressoren und die individuellen Stressverstärker. Und wir starten jetzt einfach mal bei den Stressoren, weil hier eröffnet sich gerade für uns ADHSler und ADHSlerinnen die Büchse der Pandora, aber gleichzeitig auch ein riesiges Feld an Möglichkeiten, uns artgerecht und vielleicht auch auf ungewöhnliche und kreative Weise zu unterstützen oder uns die gezielte Unterstützung zu suchen, wenn wir selber nicht weiterkommen. Und Stressoren können physikalisch sein, wie zum Beispiel Lärm, Hitze, Kälte, Beleuchtung, Gerüche. Und auf diese Stressoren bin ich ja in der letzten Folge schon eingegangen und habe auch mit Heiko schon mal drüber gesprochen. Und gerade hier liegt für neurodivergente Menschen ein Riesenpotenzial. Weil wir haben einfach zum Teil eine erhöhte Sensibilität, ob sensorisch oder mit welchem Sinn auch immer, und eine mögliche Reizfilterschwäche, die uns alles irgendwie intensiver und direkter wahrnehmen lässt, beziehungsweise verhindert, dass wir Hintergrundgeräusche oder sensorische Reize, dass wir das ausblenden können. Und die physikalischen Faktoren allein können schon für ein sehr hohes Stresslevel sorgen, und sind in Kombination mit den anderen Stressoren wie ein Brandbeschleuniger und Multiplikator. Und deshalb ist es meiner Meinung nach super essentiell, gerade für neurodivergente Menschen, so viele physikalische Faktoren wie möglich vorzubeugen, Strategien und auch Gadgets zu haben, um diese abzuschwächen oder diesen entgegenzuwirken. Weil die physikalischen Faktoren und Stressoren, die lassen sich am einfachsten reduzieren. Und ich habe es in der letzten Folge ja schon angerissen, was du hier für dich tun kannst, ist es, wirklich mal eine Sammlung anzulegen beziehungsweise mal deine Lebensbereiche durchzugehen und die physikalischen Stressoren mal zu definieren und dir zu überlegen, welche Maßnahmen du ergreifen kannst, um sie abzuschwächen beziehungsweise zu vermeiden. Und das kann mal eine Herausforderung sein, sich wirklich hinzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen. Für Reflexionsaufgaben funktioniert es für mich immer ganz gut, mir einen Timer zu stellen. Also zuerst mal eine sehr geringe Zeit einzustellen, also vielleicht so 2 Minuten. Weil das begrenzt mir zum einen mal die Aufgabe, die Hürde erscheint mir dadurch kleiner, weil 2 Minuten oder 5 Minuten sind gleich vorbei. und da ist ein Ende absehbar und meinem Gedankenfluss ist irgendwie eine Grenze gesetzt. Also das hilft mir immer, falls du da auch manchmal Schwierigkeiten hast. Und je nachdem, wie dein Verstand gern Dinge hervorbringt, kannst du das wild und ohne Struktur oder auch der Reihe nach deine Sinne quasi durchgehen. Und da gibt's kein richtig oder falsch, kein besser oder schlechter. Aber es ist ein Riesengeschenk für dich an dich, wenn du dich da mit dir auseinandersetzt. Es kann helfen, einfach Geräusche, Gerüche, Geschmäcker, Sensorik und Haptik, Reize über die Augen durchzugehen, einfach mal deine Sinne durchzugehen, was stresst dich, was magst du gar nicht und was kannst du für dich tun, um das irgendwie, um da eine Belastung so gering wie möglich zu halten. Und es hilft total, da wirklich eine Liste zu haben, etwas, was du immer wieder hervorholen kannst, weil in den Phasen, wo wir schon gestresst sind, also Körper und Psyche schon antworten, ist unser ältester Gehirnbereich aktiv. Also das heißt, wir sind im Kampf, Flucht- oder Erstarrungsmodus. Rationales, komplexes Denken, Reflektieren oder auch Lernen durch Erfahrung sind da nicht möglich, wenn wir in diesem Modus sind. Und weil da geht es für dein System nur ums Überleben. Und die Liste, das ist dann quasi wie eine Checkliste, die du durchgehen kannst, einfach mal um zu schauen, okay, ist da vielleicht schon was dabei, was ich gerade für mich machen kann. Der nächste Faktor an Stressoren, das sind die alltagsbezogenen Faktoren. Und also Dinge, die dein Alltag so mit sich bringt. Und hier wird es vielleicht auch ein bisschen klarer, wie sich die individuellen Stressverstärker, also auch deine Überzeugungen, deine Glaubenssätze, deine Erfahrungen, Erinnerungen mit den Stressoren verweben und sie größer machen bzw. verstärken. Unter Alltagsstressoren zum Beispiel fallen Dinge wie Zeitdruck, Leistungsdruck, finanzielle Sorgen, zwischenmenschliche Beziehungen, Partnerschaft oder auch Verpflichtungen, die wir haben oder die wir uns aufladen. Und hier öffnet sich die nächste Büchse für uns ADHS-Gehirnbesitzer und vielleicht wird es jetzt auch noch deutlicher, warum wir so stressanfällig sind. Der Alltag ist, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, ihr kennt das alle, der Alltag ist ein Minenfeld an Stressoren für uns. Und ich wage jetzt einfach mal die Unterstellung, dass allein Zeitdruck bzw. Schwierigkeiten beim Zeitmanagement für die allermeisten von uns omnipräsent ist. Und sei es jetzt aus der mit ADHS einhergehenden Zeitblindheit, es existiert ja eigentlich nur jetzt und nicht jetzt, dem Wartemodus, der Schwierigkeit, Prioritäten zu setzen, weil alles irgendwie gleich wichtig ist und einer hohen Wahrscheinlichkeit die Wichtigkeit falsch einschätzen oder dem benötigten Druck, um überhaupt irgendwas anzufangen und dadurch dann Zeitdruck entsteht oder der Paralyse, wenn nichts geht und die Exekutivfunktionen komplett lahmgelegt sind und alles irgendwie einfach schwer und zäh ist. Dann vergessen wir gern Aufgaben oder Termine, beziehungsweise werden dann irgendwann daran erinnert, dass wir etwas vergessen oder verbummelt haben und. Und zu jedem einzelnen Bereich, den ich jetzt gerade aufgezählt habe, könnten wir quasi eine eigene Folge machen. Und da wird auch schon klarer, was die individuellen Stressverstärker machen. Weil was denken wir denn über uns, wenn wir gerade wieder mal zu spät kommen, zu spät loskommen, etwas nicht schaffen, die Exekutivfunktionen lahmgelegt sind? Und das verstärkt das Ganze einfach. Wie gesagt, ich könnte jetzt allein zu jedem einzelnen Punkt könnte ich eine eigene Folge machen, wenn es um Zeitmanagement geht. Aber da gebe ich dir jetzt mal deine Verantwortung für dich in die Hand. Und in Folge 8, glaube ich, war es, wo es ums Ausgebranntsein mit den besten Absichten geht, erzähle ich auch schon ein bisschen von meinen Experimenten mit Zeitmanagement-Tools. Ich verlinke dir auch noch einen Podcast, den ich ganz gut finde, zum Thema Zeitmanagement. Das Internet ist voll mit Infos und Maßnahmen und Tools, die man einfach mal ausprobieren kann und so modifizieren kann, dass es individuell stimmig und einfach auch anwendbar wird. Weil ganz vieles, das man so hört oder liest, da weiß ich schon im Vornherein, nope, das ist nichts für mich. Aber es gibt ja so viel, was man machen kann. Was für mich super funktioniert und das jetzt wirklich schon sehr lange Zeit, ist die 1%-Methode. Links dazu findest du in den Shownotes. Mir Timer zu stellen, um mich zu erinnern, wann ich los muss. Das hilft mir ein bisschen gegen den Wartemodus. Timer zu stellen, um Challenges zu starten, um unliebsame Dinge ein bisschen attraktiver zu machen, wie zum Beispiel Bad putzen in 8 Minuten. Und was auch sehr, sehr gut ist, mir Zeit für Aufgaben zu begrenzen. Und zum einen mal, um Verzetteln zu vermeiden und zum anderen dieses komplette Abtauchen und Schwierigkeiten dann haben, wieder aufzutauchen, zu vermeiden. Also wenn ich irgendwas recherchiere oder in einem Online-Shop hänge, überlege ich mir vorher, wie viel Zeit will ich dafür aufwenden und dementsprechend stelle ich mir einen Timer. Und nach dem Timer ist es auch einfach super zu überprüfen, bin ich noch am Track? Also mache ich noch das, was ich eigentlich machen wollte? Weil gerade bei Recherche ist man ja ganz schnell vom 100. im 1000. gelandet und irgendwann von, keine Ahnung, Zeitmanagement-Strategien bei der blauen Waldameise von Madagaskar gelandet. Also das hilft bei mir auch recht gut. Und bei Projekten, die einfach länger Konzentration und Fokus erfordern, komme ich auch gut mit der Pomodoro-Technik klar oder mit der Pomodoro-Methode. Findet ihr alles im Internet, probiert euch da einfach aus. Es ist überhaupt aus allen möglichen Dingen und Herausforderungen ein Spiel oder eine Challenge zu machen. Das hilft mir generell total. Auch hier kann ich wieder aus meiner Erfahrung eine Liste empfehlen. Ich muss aber auch zugeben, ich stehe auf Listen. Wenn du kein Listenmensch bist, vielleicht hast du eine andere Idee für dich, wie du dir auch in Situationen Zugang schaffen kannst, wo du vielleicht jetzt nicht den besten Zugang zu deinem rationalen Denken hast. Weil man kann dann aus den Strategien, die man so für sich gefunden hat und die für was funktionieren, kann man wie auf einer Speisekarte aussuchen. Und das, mir hilft das total. Aber schreib mir mal voll gerne, was du schon ausprobiert hast und was für dich gut funktioniert und was aber auch vielleicht einfach gar nicht. Das interessiert mich total. Leistungsdruck ist wahrscheinlich ähnlich omnipräsent für uns wie Zeitdruck. Wir sind entweder permanent sowieso am Machen und am Tun oder denken drüber nach, machen und tun zu wollen oder zu müssen, um zu Hashtag individuelle Stressversteck. Das ist ein ganz runder Punkt bei uns, der sehr behaftet ist oder bei vielen sehr behaftet ist mit schmerzhaften Erfahrungen, schmerzhaften Feedbacks in der Vergangenheit, vielleicht sogar auch noch in der Gegenwart. An diesem Punkt sind es dann wirklich oft die individuellen Stressverstärker, die das Leiden verursachen. Also das, was wir, wie wir geprägt wurden und was wir über uns denken in diesen Situationen, wie wir das bewerten und welche Überzeugungen wir darüber haben. Das hat schon ein antiker Philosoph gesagt, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Und das trifft's, finde ich, perfekt. Also, was wir über uns denken in dem Moment, das ist das, was das Leiden und auch den Stress verursacht. Wenn es irgendwie mit dir in Resonanz gehst und dass du irgendwie bemerkst, dass das, was du denkst, was du immer wieder zu hören bekommen hast und das, was irgendwie so in Fleisch und Blut und fälschlicherweise zum Teil deiner Persönlichkeit wurde, was er nicht ist, sondern man meint das dann oft, das sind Punkte, die sehr viel mit Schmerz und auch mit traumatischen Erfahrungen verbunden sein können. Und wenn du sagst, okay, das möchte ich für mich angehen, dann sei da bitte achtsam mit dir und hol dir die Unterstützung, die du brauchst, um dir das ansehen zu können und da auch wirklich was für dich verändern zu können, ohne dass du dich schlecht dabei fühlst. Und in Folge 2 erzähle ich von einem sehr persönlichen Teil meines Weges mit Leistungsdruck, mit People-Pleasing, mit es allen recht machen wollen, nicht Nein sagen können, umzugehen und das zu bewältigen. Und das war bei mir ein jahrelanger Prozess. Das war ein Vor- und Zurück und etwas, was wahrscheinlich mein Leben lang eine gewisse Aufmerksamkeit und immer wieder Feinjustierung braucht. Und was ich davon hier aus, also von der Warte, in dem ich da schon viel erreichen konnte, aber einfach immer noch sensibel dafür sein darf, sagen kann, ist, das fühlt sich wirklich nicht immer glamourös an, dieser Prozess. Und es fühlt sich nicht immer gut an. Aber es lohnt sich so, so sehr, da was für sich zu verändern. Und hinzuschauen. Dann auch der Punkt finanzielle Sorgen. Das ist auch für viele von uns treuer Begleiter, der sehr zu Stress beiträgt. Und ich sage immer scherzhaft, aber halt leider auch wahr, ich habe ein Verhältnis zum Geld wie der Hund zur Wurst. Und diese ständige Suche nach Dopamin und die ja, gerne im Geld ausgeben und shoppen endet, die vielen Interessen, die Kurse, die ich permanent buche, Bücher, Ausrüstungen für neue Hobbys, die man ja jetzt ab jetzt für immer macht, vielleicht auch sein Geld damit verdienen möchte in Zukunft, nicht gekündigte Abos oder Verträge, Bußgelder im Verkehr, also Strafzettel, Mahngebühren, Gebühren für Überziehung von Fristen, das Ausreizen von Dispos und auch einfach Ausgaben für Hilfsmittel, für Safe Food, das oft teurer ist, weil es einfach so Fertigprodukte sind, für Therapien, Diagnosen, Medikamente. Das alles trägt dazu bei, dass Menschen mit ADHS oft und langanhaltend mit finanziellem Druck konfrontiert sind. Und dazu können dann noch Probleme im Beruf kommen, wenn man irgendwie seine Arbeitsstelle verliert oder kündigen muss, wenn man einfach nicht mehr kann, dann ins Krankengeld fallen durch Komorbidität wie Depressionen, Burnout oder was auch immer. Das ist Stresslevel hoch 1000. Du siehst schon, das ist dieses Druck reduzieren, das ist komplex und das ist nichts, was man so in 2 Wochen mal eben erledigt hat, aber so nach und nach sich damit auseinandersetzen, nimmt oft schon ganz viel Stress und Druck raus. Wenn man sich wirksam, selbstwirksam fühlt und handlungsfähig fühlt. Und zugegeben, für den Umgang mit Geld, da habe ich jetzt auch noch nicht die Lösung gefunden. Und da experimentiere ich auch noch ganz viel. Also mit Geld umzugehen, fällt mir persönlich sehr schwer. Und wenn ich so zurückblicke, dann konnte ich das irgendwie noch nie gut. Also ich war immer die, wenn es Taschengeld gab, am liebsten noch am selben Tag wieder investiert hat. Was für mich eine ganz wichtige Maßnahme war, ist, dass ich keinen Cent Dispo mehr habe. Also ich kann mein Konto nicht überziehen. Und das schon seit, ich würde jetzt mal sagen, annähernd 20 Jahre. Gut, damals mein Geschäftskonto konnte ich überziehen, aber privat kann ich mein Konto nicht überziehen. Und dahinter steckt natürlich auch eine sehr schmerzhafte Lernerfahrung, weil es gab mal eine Phase in meinem Leben, da war ich so krass im Minus, dass wenn mein Gehalt kam, das ist vom Kontostand her nicht wirklich aufgefallen. Also das war zu vergleichen damit, als würde sich nur die Zahl hinterm Komma bewegen. Und mein Gehirn denkt einfach, solange Geld verfügbar ist, dann habe ich das noch. Dass es sich aber um ein dickes Minus handelt, das checkt mein Kopf irgendwie nicht. Und da siegt dann leider in 8 von 10 Fällen meine Impulsivität. Und deswegen ist es wirklich reiner Selbstschutz für mich, keinen Dispo zu haben, mein Konto nicht überziehen zu können. Und ich versuche schon seit ein paar Monaten, versuche ich mich an Budgetplanung. Habe mir da auch natürlich schon stundenlang YouTube-Videos dazu reingezogen und Strategien eruiert. Und ganz viele machen das ja mit Bargeld oder mit Umschlägen und so. Das funktioniert für mich überhaupt nicht. Also nein. Und seit 3 Monaten ungefähr probiere ich es mit einer App, die ich recht unkompliziert und recht gut finde. Also um da zumindest einen Überblick zu haben, weil ich einfach leidenschaftliche mit Kartenzahlerin und Online-Shopperin bin, einen Überblick zu behalten, wie viel Geld ich ausgebe, weil mit der Karte, das kostet ja auch alles nichts. Und das klappt erstaunlich gut. Wobei in gut natürlich auch Tage dabei sind, an denen es gar nicht klappt. Aber es klappt besser wie ohne. Und das ist ja schon mal was. Ja, wie gesagt, das hilft mir einfach, das immer gleich einzutragen, wenn ich wieder Geld ausgegeben habe, auch von welchem Konto das weggegangen ist, ob jetzt vom Girokonto, Kreditkarte, wie auch immer. Das hilft mir. Aber da ist auch wieder, solltest du da auch einen Stressor haben damit, probier dich aus. Und wenn was nicht funktioniert, probier das Nächste. Es gibt so viele Möglichkeiten und man kann so vieles anpassen, so, dass es für einen selber funktioniert. Und was bei mir auch noch ganz gut klappt, ist bei Online-Bestellungen nicht sofort zu kaufen, sondern wirklich mindestens noch eine Nacht zu warten. Also ich knall mir die Warenkörbe oder die Wunschliste voll und lasse das dann erstmal so. Und es passiert so oft, dass ich am nächsten Tag nicht mehr nachvollziehen kann, warum ich diese Teile, die da im Warenkorb liegen, unbedingt haben wollte. Und das ist wirklich eine sehr gute Strategie für mich. Und ich glaube, es fällt mir immer leichter, weil mein Gehirn jetzt schon weiß, dass oder die Erfahrung gemacht hat, dass das oft totaler Bullshit ist, den ich mir da einlade, den ich einfach gar nicht mehr haben will am nächsten Tag. Und darum fällt mir das, glaube ich, auch mittlerweile immer leichter. Dann haben wir den Faktor zwischenmenschliche Beziehungen, Sozialkontakte, Freundschaften pflegen, in Kontakt bleiben, angerufen werden, Nachrichten bei Messenger erhalten, E-Mails und Verpflichtungen. Also mich persönlich stresst es massiv, gleich nach dem Aufstehen, wenn ich den Flugmodus aus meinem Handy mache, dann gleich Nachrichten oder E-Mails zu haben auf dem Display und zu sehen. Weil was darauf passiert ist, dass ich entweder sofort total genervt bin von den Nachrichten oder den Druck bekomme, da jetzt auch sofort drauf reagieren zu müssen, weil ich es ja sonst wieder vergesse. Da habe ich mittlerweile etabliert, wirklich erstmal mir die Zeit zu geben, im Tag zu landen und mein Gehirn irgendwie auf Sendung gehen zu lassen. Und den Flugmodus dann erst rauszumachen, wenn ich mich zumindest einigermaßen bereit fühle, den ersten Input von außen zu bekommen. Also das heißt dann nicht, dass ich sofort reagiere und das Beantworten vergesse. Das passiert mir ständig, aber meinem Start in den Tag tut es gut, das nicht unmittelbar Input von außen zu bekommen. Genauso wie nicht unmittelbar nach dem Aufstehen irgendwie in Social Media zu versacken, weil das verhindert, dass mein Gehirn auf Sendung gehen kann. Und wenn ich da mal verloren bin, gleich in den ersten Minuten, das kostet mich so viel Energie, dass die kriege ich nicht mehr zurück. Das hilft mir sehr. Und ich glaube, auch da ist es wieder die Erfahrung mittlerweile, die mir hilft, da auch dran zu bleiben und das wirklich zu machen. Und ich gehe, also auch was zu den Umgang mit Menschen umgeht. Ich gehe ja neben dem Podcast hier auch in meinem Umfeld und auch im Arbeitsbereich sehr offen mit meiner ADHS um und kommuniziere auch meine Schwierigkeiten, die ich oft habe in der sozialen Interaktion oder Vergesslichkeit und so. Also ich sage zum Beispiel, dass ich Erklärungen, die man mir so gibt, oft nicht folgen kann, dass es mir viel leichter fällt, wenn mir etwas gezeigt wird oder dass ich, wenn mir jemand was erklärt, weil man mir das so nicht zeigen kann, dass ich mitschreibe und so. Oder dass ich vergesse, auf Nachrichten zu antworten. Warum ich anderen so oft ins Wort falle, sie unterbreche oder ihre Sätze beende. Warum es mir manchmal schwerfällt, zuzuhören. Einfach weil ich gerade abgelenkt bin durch irgendwas, was sonst noch im Raum passiert oder was in meinem Kopf passiert. Und auch in meinem engen privaten Umfeld, dass es einfach Zeiten gibt, in denen ich untertauche. Und dass das nie böse gemeint ist oder dass das nie was mit der Person zu tun hat, sondern einfach mit dem, dass ich das alles zu viel ist gerade und ich das brauche, mich mal komplett zurückzuziehen. Auch das entspannt mich, da offen damit umzugehen. Ich weiß aber auch, dass ich da privilegiert bin, gerade auch im Arbeitskontext sehr offen damit umgehen zu können. Wenn du es kannst, dann kann ich es dir nur empfehlen, da offen drüber zu sprechen und vielleicht sogar mit deinen Kollegen oder Vorgesetzten irgendwie nach Strategien zu suchen, wie das für dich besser funktionieren könnte. Was auch unter Stressoren fällt, das sind körperliche Faktoren, wie zum Beispiel Schmerzen, Infektionen, Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit, wenn man sich irgendwie wehgetan hat oder sich nicht so bewegen kann, wie man gerne wollen würde. Dann bei Menschen mit Zyklus, Beeinträchtigungen oder Auswirkungen von Hormonschwankungen, PMS, Perimenopause, Menopause, aber auch Autoimmunerkrankungen. Also auch das sind erhebliche Stressoren. Alle, die das gerade irgendwie durchleben müssen oder leiden müssen, Liebe geht raus an euch alle. Und was wir als Letztes noch haben, das sind die psychosozialen Faktoren, wie zum Beispiel Überforderung, Unterforderung, Gefühle von Einsamkeit, Außenseitergefühle, Verwirrung, also wenn irgendwie so viel im Unklaren ist. Auch Themen wie Ängste oder ja, auch Sachen wie Depressionen, eine komplexe PTBS, was meiner Meinung nach ein Thema für, glaube ich, echt viele Menschen mit ADHS-Gehirn ist. wenn auch ein eher unbekanntes. Ich werde dazu noch ein bisschen mehr recherchieren. Oder auch wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung. Das alles wirkt sich auf dein psychosoziales Leben aus. Und auch das sind Stressoren. Und ich glaube und ich hoffe, dass das jetzt alles ein bisschen klarer für dich ist, dass es sich kaum vermeiden lässt, dass wir Stressreaktionen haben oder uns phasenweise mal mehr oder mal weniger gestresst fühlen. Und vielleicht wurden dir jetzt auch ein paar Faktoren bewusster, die du so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest, wenn es um das Thema Stress und den Umgang mit Stress geht oder die sich einfach auf dein Stresslevel auswirken können. Und es ist keinen Stress zu haben, das ist total unrealistisch und wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ist auch nicht erstrebenswert. Weil wir brauchen ein gewisses Maß an Stress und Anspannung, um zufrieden, gesund, leistungsfähig und fit zu sein. Und auch, um die Fähigkeit zu haben, uns auf neue Situationen schnell einstellen zu können, auf Gefahren reagieren zu können. Also wir brauchen das. Und auch mal ganz ehrlich, was wäre das Leben ohne ein bisschen Thrill? Aber ein Leben unter Dauerstrom, das ist einfach mit großen Einbußen für die körperliche und mentale Lebensqualität und auch Gesundheit verbunden. Und zu viel davon macht einfach krank. Und es braucht einfach eine gewisse Kompetenz von uns, wenn es um Regulation und Entspannung geht. Also quasi um eine Stressreaktion, wenn sie denn dann mal da ist, auch wieder zu beenden und wieder aus dem Notfallmodus zu kommen. Also das ist echt ein Ding und das ist nicht nur für neurodivergente Menschen ein Ding, das ist für jeden Menschen ein Ding. Dieses Entspannung und Regulation lernen. Und dafür braucht es erstmal eine gewisse Beobachtung von uns selbst, ein Kennenlernen von uns selbst, um einfach auch Dinge bewusst zu kriegen, die bei uns so abgehen. Das ist für ganz viele von uns ist die Verbindung zum Körper und zu dem, was wir so erleben oder was Reaktionen auslöst, die ist oft nicht die beste. Und Entspannung und Regulation sieht in der ADHS-Version halt einfach auch noch mal ganz anders aus als bei neurotypischen Menschen. Was für die Masse entspannend ist, das macht uns häufig noch hibbeliger. Ich kann zum Beispiel nur entspannen, wenn mein Kopf in irgendeiner Art und Weise abgelenkt wird bzw. beschäftigt wird. Ruhe und Stille, dafür brauche ich schon eine gewisse Grundentspannung, damit ich das als angenehm empfinde. Aber so aus dem Stand raus sind Ruhe und Stille für mich ganz schwer zu ertragen, weil da ist meine Birne wie ein Flipperautomat. Der hat unlimitiert Bälle zur Verfügung, die er auch gleichzeitig ausspielt. Ich kann in Ruhe und Stille weder gut einschlafen, noch mich gut konzentrieren oder Essen genießen. Wie es so oft empfohlen wird, sich nur so bewusst auf sein Essen zu konzentrieren, das verdirbt mir den Spaß am Essen. Ich brauche in irgendeiner Form Geräusche oder Ablenkungen dazu. Also ein Gespräch, Musik oder mal den Fernseher. Dann ist es entspannt für mich, weil dann kann ich das irgendwie besser erleben. Und ich habe schon als Kind früher am liebsten mit Musik oder vor dem Fernseher Hausaufgaben gemacht. Das hat mir geholfen, mich zu konzentrieren oder da irgendwie bei der Sache bleiben zu können. Das versteht natürlich keiner und hat damals auch keiner verstanden, weil es auch rational nicht logisch ist, aber es war halt so. Und auch zum Einschlafen höre ich schon seit ich ein Kind bin, Hörspiele. Heute höre ich Hörbücher, die ich schon gut kenne und das hilft mir wirklich innerhalb von wenigen Augenblicken einzuschlafen. Und früher waren es halt Kassetten, aber das Prinzip ist ja das Gleiche. Und wenn ich irgendwas lesen muss oder lerne oder einfach mich konzentrieren muss, dann hilft mir Musik, die keinen Gesang hat, weil sonst würde ich irgendwie einen Down im Kopf mitsingen und das wäre ja auch wieder nicht förderlich. Aber so instrumentale Musik oder so chillige Elektromusik, die hilft mir da dabei, weil dann ist mein Kopf irgendwie abgelenkt, beziehungsweise Das ist, wie wenn irgendwas in den Hintergrund rückt, damit die Konzentration nach vorne kommen kann. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber für mich fühlt sich's irgendwie so an. Ich meine, das kann für dich natürlich auch ganz anders sein. Das ist ja nur so als Beispiel. Und um eine Grundentspanntheit, um da hinzukommen, die es mir dann auch mal möglich macht, mich irgendwie hinzulegen und zu lesen, da brauche ich Aktivität. Also ich fahre in Aktivität am besten runter. Das sind dann Sachen wie irgendwie was ordnen, was putzen, was sortieren, irgendwas mit den Händen machen, also zeichnen oder ich muss irgendwas tun, was so monoton ist, dass es mich runterfährt. Also ich entspanne in Aktivität, um dann auf ein Level zu kommen, in dem ich mal auch eine Meditation machen kann oder mal still sitzen bleiben kann. Und wir dürfen, und ja, auch wenn ich das eigentlich gar nicht mag, das zu sagen, aber das im Prinzip, wir müssen uns wirklich gut kennenlernen, um uns selbst, so wie es stimmig ist, führen zu können. Also dahin zu führen, wo wir hinwollen. Um unseren Alltag einfach stressfreier zu machen und uns ja das Leben zu erleichtern. Und da ist so ein gut sortierter Werkzeugkoffer mit Strategien und auch kreativen Deals, die man so mit sich selber aushandelt, die aber auch zur jeweiligen Tagesverfassung passt und zu dem, was ansteht. Das erleichtert meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach ganz, ganz viel. Die hochgepriesenen Routinen sind toll, aber ich persönlich zum Beispiel, ich brauche verschiedene Routinen, die einfach zu den verschiedenen Tagen und Tagesverfassungen passen. So diese eine Routine, die ich dann immer mache, das funktioniert für mich nicht. Ich habe Routinen, aber ich habe verschiedene Routinen, die ich dann, wie ich es vorher schon gesagt habe, mit der Liste auf einer Speisekarte abrufen kann und dann durchziehen kann, wenn ich es brauche. Das hilft mir. Das funktioniert natürlich nicht immer, ja, nur um das mal wieder zu sagen. Also ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier alles immer im Griff habe, aber es wird besser. Also ich merke einen Unterschied. Und es ist einfach so, dass unser Gehirn, also beziehungsweise der Gehirnstoffwechsel und der erhebliche Einfluss, den dieser auf unsere Motivation und unsere Exekutivfunktionen hat, der fühlt sich für mich oft an wie ein störrischer Esel, der partout nicht mehr weitergehen will. Und da kannst du bitten, da kannst du ziehen, da kannst du drücken, da kannst du schieben, da kannst du gut zureden, oder du kannst dir selbst Vorwürfe machen. Das hilft alles nichts. Und was ich für mich merke, ist, dass ich auf eine gewisse Art und Weise mich selbst ein bisschen überlisten muss, um vermeintlich einfache, alltägliche Dinge oder auch einfach Dinge, die uninteressant sind, eine interessante Verpackung zu geben. Das funktioniert. Also zum Beispiel, wie ich vorher schon gesagt habe, durch Challenges oder Timer oder habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Folge erzählt, dass ich für, wenn ich Musik anmache oder mir Timer stelle, meine Sprachassistentin nutze, einfach nur, damit ich mein Handy nicht in die Hand nehmen muss und die Gefahr gar nicht erst besteht, dass ich da wieder ganz woanders drauf gehe, als da, wo ich hin will. Und allein dieses Timerstellen oder Erinnerungen stellen für zum Beispiel die Waschmaschine, das entlastet meinen Kopf und das entspannt mich, weil ich nicht alles festhalten muss, um es dann doch wieder zu vergessen. Und auch an, was ich auch noch mache, ist, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin total gestresst und mein Kopf ist so voll und mir ist alles irgendwie zu viel, stelle ich mir auch wieder einen Timer für 5 Minuten und schreibe alles, was ich so an Spannungen im Kopf habe, also alle Gedanken, die da und To-Dos und was ich nicht alles gerade denke, schreibe ich stichpunktartig auf, so um den Kopf auszulernen und um es mal auf Papier zu haben. Das hilft mir auch total. Und daraus kann ich mir dann wieder Listen basteln. Aber wie gesagt, ich habe einen Listenfetisch, das ist nicht bei allen so, das weiß ich. Aber mich entspannt das. Aber wie gesagt, vielleicht findest du auch um dieses Konstrukt rum etwas für dich. Auch die Therapie, die ich Ende letzten Jahres gemacht habe, hat wirklich wesentlich dazu beigetragen, gerade an der Ebene meiner persönlichen Stressverstärker, diese zum einen mal zu entlarven und zum anderen auch die immer mehr zu entschärfen. Und den Weg, den würde ich jederzeit wieder gehen. Und ich kann es nur empfehlen, sich gerade für diese Bereiche Unterstützung zu suchen. Ich weiß, es ist gerade nicht einfach, aber es lohnt sich wirklich dran zu bleiben und ja, auch sich auf Wartelisten schreiben zu lassen, um zumindest mal irgendwann die Aussicht drauf zu haben. Also das ist eine große Empfehlung von mir. Keine falsche Scham zu haben, sich Unterstützung zu holen. Man muss nicht alles alleine schaffen und man muss nicht alles alleine tragen. Und wir sind kreativ und wir können unglaublich viel selbst, aber du musst nicht alles alleine schaffen. Ich hoffe, du konntest dir was mitnehmen, dass es dir für dich wieder ein Stück leichter macht, lieb zu dir zu sein und nett zu dir zu sein. Und ich dehne mal wieder meine Komfortzone aus mit dem Hinweis, dass wenn du meine Inhalte magst und sie dir weiterhelfen, du vielleicht Nutzen draus ziehst und mir gerne etwas dafür zurückgeben möchtest, dann freue ich mich riesig über eine Spende in meine virtuelle PayPal-Kaffeekasse. Belohnung hilft einfach sehr für Motivation. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Danke an alle, die mir schon so irre großzügig so ihre Wertschätzung gezeigt haben. Mich freut jede Spende so, so, so sehr. Danke dafür. Die nächste Folge, die kommt dann diesmal hoffentlich pünktlich. Und zwar am 22.04. wie immer in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und jetzt lass es dir gut gehen, sei lieb zu dir und vergiss nicht, du bist nicht allein. Wir sind so, so viele. Bussi und Baba. Bis zum nächsten Mal. Thank you.